Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wir leben mit einem Versprechen in der Gesellschaft. Alle können es schaffen mit Arbeit, mit Bildung. Alle können aufsteigen, können alles erreichen quasi. Es klingt vor allem wie die große Freiheit, fast wie so ein Recht auf Aufstieg für jeden oder jede. Aber
jeder kann es auch schaffen, aber praktisch die, die unten sind, haben es eben extrem schwer, es zu schaffen.
Sagt die Bildungssoziologin Heike Solger. Und wir werden später noch fragen, warum man es denn mit schwierigen Startbedingungen in Deutschland im internationalen Vergleich besonders schwer hat, aufzusteigen. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Menschen wie Natalia haben das selbst erfahren. Natalia Nepomniascha kam als Kind mit ihren Eltern Anfang der 2000er von Kiew nach Deutschland. Beide Eltern hatten keinen Job, konnten kein Deutsch und lebten von Hartz IV. Natalia kam in die Schule, wo sie erstmal ziemlich auf sich allein gestellt war, wie sie erzählt.
Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich gar kein Deutsch sprach und in der Schule mich in so ein Fuchsloch gesteckt gefühlt habe. Auch ein Mitschüler, die einen nicht verstehen, die versuchen mit einem zu sprechen und man sieht eigentlich nur, wie die Lippen sich bewegen und kann eigentlich gar nichts antworten. Wir haben zuerst in einem Wohnheim gewohnt, wo wir uns ein Zimmer mit Stockbetten geteilt haben. Also ich und meine Eltern hatten dann irgendwann eine Wohnung gefunden am Rande von Augsburg in so einer Art Ghetto. Das ist so eine Bundesstraße. Links wohnen die Türken, rechts wohnen die Russen. Und dann so peu à peu habe ich es dann auf die Realschule geschafft, habe dann irgendwann Deutsch gelernt und habe dann meinen Weg gemacht. Aber natürlich war das alles andere als rosig und mit sehr vielen Hürden und Barrieren verbunden.
Wenn du das so beschreibst, also du hast jetzt schon fast so einen kleinen Abriss geliefert, wie sich dann und was sich dann noch ereignet hat, aber allein schon bei diesem ersten Bild, was du gerade genannt hast, von diesem, man schaut den anderen an und da bewegen sich die Lippen, aber du verstehst es gar nicht, du bist ein junges Kind in einem fremden Land. Was war da in dir los in dieser Zeit?
Zunächst wollte ich auf jeden Fall zurück. Also ich habe meine Eltern angefleht, so im ersten Jahr, dass wir zurückgehen in die Ukraine, also nach Kiew zu meinen Freunden und ja, ich wollte mein altes Leben natürlich wieder haben, wieder gut in der Schule sein und meine alten sozialen Strukturen zurückhaben. Aber so nach und nach wurde mir natürlich klar, dass das materiell, selbst wenn wir von Hartz IV gelebt haben, ist es immer noch besser, hier arbeitslos zu sein als in der Ukraine, wo es so gut wie gar keine Unterstützung gibt für Arbeitslose und ihre Kinder. Ansonsten war das auf jeden Fall anstrengend, natürlich auch, weil ich gemerkt habe auf der Schule, dass ich zu den Ärmsten gehöre, dass ich mir nie etwas leisten kann. War natürlich schwierig, wenn die Eltern kein Deutsch sprechen, dich gar nicht unterstützen können, gar nicht verstehen, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert. Sie beziehen ihre Informationen über Deutschland nur aus den russischen Nachrichten, obwohl sie hier leben. Da sind meine Eltern schon in einer Art russischem Ghetto. Sie haben nur russische Freunde, sie gehen nur in russische Läden einkaufen. Also sie sind nicht wirklich integriert, leider.
Das ist auch bis heute so?
Ja.
Du hast das als eine schwierige Zeit beschrieben. Was waren denn so die Kraftquellen für dich damals?
Obwohl meine Eltern keine Akademiker sind und eben hier nicht angekommen sind, war ihnen trotzdem immer wahnsinnig wichtig, dass ich gute Noten habe. Also wenn ich nach Hause gekommen bin nach der Schule und eine 2 hatte, war immer die erste Frage, ob es 1er in der Klasse gab. Also die waren schon immer wahnsinnig, wahnsinnig ehrgeizig für mich und haben trotz der nicht vorhandenen finanziellen Mittel immer versucht, mir Nachhilfe zu ermöglichen, wenn ich sie mal gebraucht habe. Ich habe zum Beispiel auf eigene Faust versucht, Französisch zu lernen, weil ich ja eigentlich, obwohl ich auf einer Realschule war, unbedingt aufs Gymnasium wechseln wollte oder Abitur machen wollte später. Und dann haben sie es mir ermöglicht, einmal die Woche Französisch bei einer Nachhilfelehrerin zu üben. Ja, und andere Kraftquellen, ich wollte dem ehrlich gesagt unbedingt entkommen. Also es war doch immer so, dass ich gemerkt habe, dass andere Eltern auf meine Eltern herabschauen, dass andere Kinder auf mich herabschauen und da wollte ich irgendwie unbedingt raus. Also es war schon so eine gesunde Wut und dieses Gefühl, dass da eigentlich noch viel mehr in mir steckt und dass ich so krass unterschätzt werde. Also natürlich war ich auch super sauer, dass ich nicht auf dem Gymnasium war, hatte unglaubliche Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Freunden, die auf Gymnasien waren und wollte es unbedingt allen zeigen.
Du hast es mehrfach schon erwähnt, du warst auf der Realschule, die hast du irgendwann mit einem sehr guten Abschluss, also 1,0 abgeschlossen. Du hast einen sehr eigenen Weg gewählt, es sehr weit zu bringen am Ende, aber du hast auch scheinbar auch tatsächlich einen enormen Aufstiegshunger gehabt. Würdest du das selber so beschreiben oder sowas wie einen Aufstiegsauftrag, einen selbstgesetzten?
Ich weiß nicht, ob ich es als Auftrag bezeichnen würde, aber ich war auf jeden Fall todunglücklich in Augsburg. Also ich Ich muss auch ehrlich sagen, es hören vielleicht auch Augsburger zu. Ich bin leider kein Augsburg-Fan. Es ist mir alles so klein und so spießig und so traditionsbehaftet. Da wollte ich unbedingt raus und bin dann nach München gezogen mit 17 und dachte, ich bin jetzt in der großen, weiten Welt. Und dann war München aber im Prinzip genauso spießig. Und da gab es halt auch nur das Zentrum, die Vorstadt und rumherum war irgendwie alles gleich. Und am Sonntag ist alles tot wie am Friedhof. Also irgendwie war das auch nichts für mich. Und da wollte ich irgendwie auch unbedingt raus. Und auch da wurde ich irgendwie ganz oft ausgelacht, weil ich mich vielleicht nicht so benommen habe wie andere, weil ich bestimmte nonverbalen Signale vielleicht nicht aussenden konnte, weil ich eben von so weit unten komme. Und ich wollte es irgendwie allen zeigen, aber das fragen mich viele. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, woher es tatsächlich kommt. Vielleicht tatsächlich von meinen Eltern, weil sie eben wirklich für mich nach wie vor super, super ehrgeizig sind. Mhm. Ich bin auch Einzelkind.
Du hast dann in Nordengland deinen Master in internationaler Politik gemacht und dann bist du in den Job gegangen. Was machst du heute?
Ja, etwas ganz anderes. Ich arbeite heute als PR-Beraterin bei einer PR-Agentur hier in Berlin-Mitte, die sich auf die Digitalwirtschaft spezialisiert hat. Und davor habe ich aber tatsächlich im Bereich internationale Zusammenarbeit gearbeitet bei einer NGO, die die Gesundheitsversorgung in Westafrika verbessert.
Und du hast ein Netzwerk gegründet, das nennt sich das Netzwerk Chancen. Wie kam es dazu?
Ich hatte unbedingt das Gefühl, etwas ändern zu wollen. Und weil ich schon politisch engagiert war, ehrenamtlich im Bereich Außenpolitik, hatte ich schon die Kontakte in den politischen Bereich hier in Berlin und habe mich dann irgendwann entschieden, tatsächlich nebenberuflich ehrenamtlich Netzwerk Chancen zu gründen.
Was genau machst du denn bei Netzwerk Chancen? Wie funktioniert das?
Also bei Netzwerk Chancen setzen wir uns ganz grob für Chancengleichheit ein von Kindern und jungen Erwachsenen aus finanzschwachen und bildungsfernen Familien. Wie machen wir das? Einerseits, indem wir tatsächlich junge Erwachsene fördern. In unserem Fall sind es junge Menschen zwischen 18 und 39 Jahren. Das ist natürlich ein relativ großes Spektrum. Das liegt daran, dass gerade die, die von unten kommen, manchmal eben über den zweiten Bildungsweg etwas länger brauchen, bis sie in den Beruf einsteigen und so weiter. Und wir fördern sie, indem wir sie stark machen, zum Beispiel durch Workshops, die sich mit Rhetorik beschäftigen, mit Networking beschäftigen, mit Karriereplanung beschäftigen. Also allen den Punkten, die normalerweise fehlen. Denn wenn man von ganz weit unten kommt, hat man nicht so ein Selbstbewusstsein. Man glaubt eben nicht an sich, man hat kein Netzwerk, was ja unbedingt notwendig ist, wenn man Karriere machen will in Deutschland. Und zusätzlich zu den Workshops bieten wir auch Treffen an, den berühmten Aufsteigern in kleiner Runde. Wir hatten zum Beispiel Andrea Nahles da, die eben erzählt hat, wie sie es geschafft hat, die auch von ganz weit unten kommt. Und wir bieten auch Arbeitgeberkontakte an, weil wir natürlich sagen, dass, ja, nicht nur wir sagen, sondern das ist auch tatsächlich so, dass in Deutschland mehr Jobs über persönliche Beziehungen vergeben werden, als über die Agentur für Arbeit zum Beispiel. Und gerade weil man als junger Aufsteiger nicht die Beziehungen hat, die jemand, der aus guten oder gut bürgerlichen Verhältnissen kommt, versuchen wir diese Arbeitgeberkontakte anzubieten und tatsächlich in die richtige Richtung zu lenken.
Würdest du sagen, Deutschland ist ein Land, was sowas unbedingt braucht, weil es zu wenig gibt, was für Chancengleichheit getan wird?
Auf der politischen Ebene wird auf jeden Fall viel zu wenig für Chancengleichheit getan. Wir lassen zu, dass ganz viele Kinder keinen Kindergartenplatz finden, beziehungsweise ihre Eltern für sie. Und dabei brauchen ja gerade die Kinder, die mit Startnachteilen in dieser Welt starten, die individuelle Förderung, die sie am besten tatsächlich in Kindergärten bekommen. Ein weiteres Problem ist, dass wir Kinder natürlich aufteilen nach der Grundschule. Das ist viel zu früh. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Kinder entwickeln werden. Und natürlich ist es viel, viel schwieriger, wenn man einmal auf einer Realschule oder sogar auf einer Hauptschule ist, ist es viel, viel schwieriger, dann ein Abitur zu machen und seinen Weg zu gehen. Ich sage auf keinen Fall, dass alle studieren sollen. Darum geht es mir nicht. Von mir aus sollen auch weniger studieren. Mir geht es nur darum, dass ob man studiert, nicht von der sozialen Herkunft abhängt. Von daher sehe ich die Mehrgliedrigkeit auf jeden Fall als eine Riesenbarriere und Riesenproblem. Mhm. Ich denke, dass wir erstens Gesamtschulen brauchen und zweitens an den Gesamtschulen jedes Kind individuell fördern sollten. Also die Stärken, die jedes Kind hat, in diese investieren sollten.
Soweit auf der politischen Ebene. Würdest du auch sagen, dass wir vielleicht eine Gesellschaft sind, in der zu wenig über die Chancenungleichheit, die besteht, geredet wird?
Das glaube ich auf jeden Fall. Es sind viel zu viele Leute in Deutschland, die denken, dass wir gar kein Problem haben, weil wir alle die gleichen Rechte haben und die dabei vergessen, dass gleiche Rechte eben nicht die gleichen Chancen bedeuten. Klar, auf dem Papier kann jeder Bundeskanzlerin werden, auf dem Papier kann auch jeder Vorstand von einem DAX-Unternehmen werden, aber in Wirklichkeit ist es so, dass die meisten DAX-Vorstände aus sehr gut bürgerlichen Hause kommen, dass die allermeisten Professoren an Universitäten aus sehr, sehr guten Familien kommen und dass sie sich eben im Prinzip über alle Gesellschaftsbereiche hindurch. Das Problem ist auf jeden Fall nicht erkannt und es wird auch viel zu wenig dafür gemacht, dass gerade Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die Chancen erhalten und ihre Talente entfalten können.
Und wenn wir jetzt über die Durchlässigkeit der deutschen Gesellschaft sprechen und du sozusagen da quermarschiert bist als Aufsteigerin, würdest du sagen, man wird...
Also quermarschiert würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, das war eher ein Hürdenlauf.
Würdest du sagen, man wird überall einfach willkommen geheißen oder ist es so, dass man da schon eher so unter sich ist?
Also es würde natürlich niemand so offen sagen, aber natürlich habe ich das erlebt, erstens aufgrund meines Migrationshintergrunds. Ein Arbeitgeber hat mich hinter vorgehaltener Hand ehrlich gesagt, dass er mich nicht anstellen wird wegen meines Nachnamens, weil das ja die Kunden nicht würden aussprechen können. Gerade im Bereich Außenpolitik, da sind eben sehr viele Adlige tätig, da sind sehr viele Menschen, die aus sehr, sehr guten Verhältnissen kommen. Und da habe ich schon gemerkt, dass man so ein bisschen schräg angeschaut wurde, wenn man irgendwie nicht ganz so offiziös sich gegeben hat. Wenn man vielleicht auch mal ein bisschen frecher war, ein bisschen offener war, da hatte ich tatsächlich ganz oft das Gefühl, einerseits komplett falsch am Platz zu sein, aber gleichzeitig glaube ich, dass manchmal ich auch als ein bisschen erfrischend dahergekommen bin.
Natalia Nepomniachtcha hat uns von sich und dem Netzwerk Chancen erzählt für Menschen, die nicht so ideale Startbedingungen in der Gesellschaft haben.
Deutschlandfunk Nova.
Aufstieg, sozialer Aufstieg spielt ja für viele Menschen eine wichtige Rolle. Nehmen wir nur mal den Hip-Hop. Da feiert man ja in den Musikvideos und vom ganzen Habitus immer große Aufstiegsfeten ab quasi. Da geht es um Bling-Bling, um große, teure Autos und dass man das Sagen habe. Dabei kämen dann viele der vermeintlich harten Jungs nach eigenen Angaben aus nicht ganz so einfachen Verhältnissen. Aufsteigen ist in Deutschland aber nicht besonders einfach. Es ist sogar im internationalen Vergleich eher besonders schwierig. Professor Heike Solger ist Bildungssoziologin und Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Ich habe sie gefragt, warum es denn in Deutschland speziell für Menschen aus Arbeiter- und Migrantenfamilien so schwer ist, aufzusteigen.
Ach, das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass das Lernumfeld halt sehr unterschiedlich ist und man doch, um gut in der Schule zu sein, sehr viel von außerhalb mitbringen muss, weil die Schule eben auch nicht alles kompensieren kann oder so wie sie derzeit ist, nicht alles kompensieren kann. Das geht los bei der frühkindlichen Förderung, das geht weiter mit dem abendlichen Vorlesen, Hausaufgaben, das geht weiter mit Ernährung und Gesundheitsmanagement. Das ist die eine Seite, dass also Kinder aus eher benachteiligten Haushalten es sehr viel schwerer haben, ein gutes Lernumfeld zu haben. Und das geht dann weiter bis in die Schule herein. Das hat auch was mit Wohnsegregation zu tun, also weniger Durchmischung der Wohnviertel und damit auch der Schulen, da wir eher wohnortnahe Schulen haben.
Also arme Menschen wohnen mit Armen zusammen und die Reichen mit den Reichen?
Genau. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Schulen wieder.
Aber jetzt gibt es auch in unserer Gesellschaft einerseits das Versprechen, jeder kann es oder jede kann es schaffen, wenn er sie arbeitet und in die eigene Bildung investiert, weit nach oben zu kommen. Gleichzeitig haben wir eine im internationalen Vergleich, Sie haben es gerade gesagt, auch eine schwierige Situation. Und es gibt auch eine große Zuspitzung von Arm und Reich schon jahrelang. Was stimmt denn nun?
Ja, jeder kann es auch schaffen, aber praktisch die, die unten sind, haben es eben extrem schwer, es zu schaffen. Es müssen dann eben auch die Kinder selber so viel Verantwortung zum Teil übernehmen. Wir haben eben auch das Phänomen, dass die Kinder sich, wenn sie aus schwächeren Schichten kommen, zum Beispiel auch sehr viel stärker um ihre Geschwister kümmern müssen, um den Haushalt kümmern müssen, eben um ihre eigene Schulbiografie dann kümmern müssen. Und insofern, jeder kann es irgendwie schaffen, natürlich, aber eben die Frage ist, mit wie viel Anstrengung und Aufwand. Und das ist eben sehr ungleich verteilt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es am Ende nicht nur darum, irgendwie eine anständige Bildungspolitik anzubieten, sondern wahrscheinlich eine ganz umfassende Gesellschafts- und Sozialpolitik vor allem.
Genau, also wir müssen, wenn wir das mit den Bildungschancen ernst meinen, eben nicht nur in die Schule gucken. Wir müssen über Gesundheitspolitik reden, wir müssen über Wohnungspolitik reden, wir müssen über Sozialpolitik reden, eben auch Eltern in Beschäftigung zu bringen, ausreichende Löhne zu zahlen, damit nicht ein Fünftel unserer Kinder in Armut aufwächst, was sich dann wiederum perpetuiert, widerspiegelt in den Schulen. Also insofern ist Bildungspolitik sehr viel mehr als nur das, was in der Schule passiert.
Jetzt sprechen wir in der heutigen Sendung mit zwei bemerkenswerten Personen, die es doch weit geschafft haben. Wenn es ein Kind doch schafft, sich aus einer eher prekären Situation heraus nach oben zu kämpfen, sage ich mal so, wie wird das Ihrer Erfahrung nach in der Regel gesellschaftlich bewertet?
Also zum einen ist aus der Forschung bekannt, dass die sogenannten Bildungsaufsteiger oder Aufsteigerinnen sich in so einer Sandwich-Position befinden. Sie gehören sozusagen nicht mehr zu ihrem Herkunftsmilieu, weil sie dann eben auch andere Geschmacksrichtungen verfolgen, sich da also anpassen auch nach oben hin. Andererseits sozusagen oben nie wirklich richtig ankommen, weil sie die Netzwerke nicht haben, die Kinder aus reichen Familien dann mitbringen, zum Beispiel für Management-Positionen. Man muss schon sagen, in der Regel gibt es gewisse Merkmale, woran man dann im Zweifelsfall doch erkennen kann, aus welchem Herkunftsmilieu eine Person kommt. Das sei es der Vorname, sei es, ob sie in der Schulzeit im Auslandsjahr waren. Diese Sachen, das sind Sachen, die sie sozusagen das ganze Leben auch nicht wieder nachholen können.
Salopp gesagt, wie ein Stallgeruch.
Genau.
Wenn ich jetzt aber nochmal zusammenfasse, was Sie eigentlich sehr klar schon gesagt haben, dass gar nicht so wahnsinnig viel Bewegung in unserer Gesellschaft ist, dann ist das doch eigentlich ganz schön Dynamit für so eine Gesellschaft. Warum ist es so, dass es so wenig Sprengkraft hat?
Man kann das sozusagen als so ein Paradox bezeichnen. Einerseits wird die Ungleichheit ja auch derzeit größer wieder und dennoch rührt sich es eigentlich nichts. Und im Gegenteil, in der Gesellschaft steigt der Glaube daran, dass diese Unterschiede durch Bildung gerechtfertigt sind. Und das kann man auch in anderen Ländern beobachten. Und das hat zum einen damit zu tun, dass die Schichten sich gar nicht mehr berühren und damit auch zum Beispiel man gar nicht sieht, wie die Reichen wirklich leben. Andererseits man natürlich auch immer wieder Personen sieht, die es dann doch geschafft haben.
Die Bildungssoziologin Heike Solger. Und sie sagt, immer wieder sieht man oder hört man von Personen, die es dann doch geschafft haben, auch wenn die dann vielleicht statistisch unwahrscheinlicher sind. Und vielleicht, den Gedanken muss man hier noch zulassen, hätten wir hier und heute auch noch mit Menschen sprechen sollen, die trotz großer Kraftanstrengungen eben keinen sozialen Aufstieg hinbekommen haben. Holen wir nach.
Deutschlandfunk Nova.
Trotz verhältnismäßig schlechter Startbedingungen hat sie es als jüngste Abgeordnete bis in den Kieler Landtag geschafft. Für junge Menschen aus ärmeren Familien mit niedrigen Bildungsabschlüssen stehen die Chancen auf Aufstieg, auf hohe Bildungsabschlüsse und damit bessere Jobperspektiven eher schlecht. Das haben wir heute schon hören können. So sieht es auch aus für Kinder aus Familien, die aus einem anderen Land fliehen mussten und hier in Geflüchtetenunterkünften ankommen. In so einer Unterkunft ist Aminata Touré geboren. Das war in den 1990er Jahren. Ihre Eltern waren damals aus Mali geflüchtet.
Woran ich mich noch ganz aktiv erinnern kann, ist das Umfeld. Also es haben super viele Familien aus unterschiedlichen Ländern dort gelebt, von klein bis ganz groß. Wir haben alle viel zusammen gespielt. Und was ich erst festgestellt habe, als wir in unsere erste richtige Wohnung gezogen sind, ist, dass Gemeinschaftsduschen etwas war, was eindeutig den Unterschied gemacht hat zu den Häusern oder dem Zuhause von anderen Kids, die ich dann in der Schule kennengelernt habe. Also wir hatten Gemeinschaftsduschen im Keller und ich fand das immer total normal, weil ich nichts anderes kannte. Und habe dann später festgestellt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man im Flüchtlingsheim lebt.
2004 habt ihr dann nach langem Warten oder hast du dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Du bist ja hier in den 90ern geboren. Was hat sich durch die Staatsbürgerschaft für dich, für euch verändert?
Erst einmal hat sich für uns verändert, dass wir mit einer Sicherheit in Deutschland gelebt haben. Also wir wussten ab dem Zeitpunkt, uns wird unser Zuhause quasi nicht mehr genommen, weil das war schon eine Angst, die sehr präsent war, also die sehr viel da war, wenn man zur Schule gegangen ist, wenn man überhaupt unterwegs war, dass man immer gedacht hat, okay, es könnte irgendwie sein, dass man in den nächsten Wochen, Monaten dieses Land verlassen muss, das einzige Land, das man kennt und in dem man je gelebt hat. Das war schon eine krasse Zeit und das hat sich natürlich verändert und damit dann auch die Sicherheit hier leben, arbeiten, studieren, Ausbildung, was auch immer machen dürfen.
Also euch ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen vor allem.
Genau.
Du hast dann später genau wie deine drei Schwestern Abitur gemacht und ich habe es ja schon anfangs erwähnt, Menschen, die in geflüchteten Unterkünften leben, haben statistisch nicht die gleichen Bildungschancen wie Menschen aus sichereren und wirtschaftlich besseren sozialen Verhältnissen. Wie haben du und deine Familie, würdest du sagen, diese Hürden gemeistert?
Also erst einmal würde ich sagen, dass ich halt aus einer Bildungsfamilie komme und das ist, glaube ich, schon der erste entscheidende Faktor für mich und für meine Schwestern gewesen, warum Bildung immer relevant für uns zu Hause war. Meine Eltern haben beide studiert und demnach war Bildung immer ein Thema zu Hause. Und es war immer wichtig, dass man seine Hausaufgaben macht, dass man gut in der Schule ist und übrigens auch immer gekoppelt an die Frage von hier in Deutschland bleiben dürfen. Also wir hatten immer diesen Maßstab an uns selbst auch, wir müssen gut in der Schule sein, meine Eltern müssen vernünftige Jobs haben, damit wir hier auch bleiben dürfen, sozusagen als Voraussetzung und Bedingung für eine Bleibemöglichkeit. Und deswegen glaube ich, dass bei uns wirklich zentral das Erfolgsrezept dafür, dass wir Abitur machen konnten, tatsächlich einfach war, dass unsere Eltern da einen massiven Wert drauf gelegt haben. Und das ist, glaube ich, bei migrantischen Familien genauso wie in deutschen Familien, je nachdem aus welchem Hintergrund man kommt, steht Schule, Bildung ganz oben auf der Tagesordnung.
Du kommst ja aus dieser bildungsorientierten Familie aus Mali, wie du es beschrieben hast. Du bist dann auf eine Gesamtschule gegangen. War da der Eindruck für dich, dass du da in einem Umfeld gelandet bist, der eigentlich gar nicht der ist, in dem du dich da so wohl gefühlt hast? Oder?
Also ich war total glücklich an meiner Gesamtschule weitestgehend, weil ich das Konzept meiner Schule sehr gut fand. Also es ging viel auch um die Frage von sozialer Kompetenz neben all dem inhaltlichen, das wir gelernt haben. Also ich habe das Gefühl, dass viel meiner eigenen sozialen Ader genau daher stammt, weil wir irgendwie so ein Konzept hatten von jede Woche Stammstunde, da wo wir über die Probleme in der Klasse geredet haben, eine starke Schülervertretung. Also es ging immer viel darum, auch das Zwischenmenschliche nach vorne zu stellen. Und nichtsdestotrotz hatte ich da auch Erlebnisse an der Schule, die nicht schön waren, die ich im Alltäglichen genauso überall auch hatte. Rassistische Erfahrungen, die man gemacht hat. Und Rassismus macht halt vor keiner Tür Stopp oder Halt. Und von daher würde ich sagen, dass die Gemeinschaftsschule genau der richtige Ort für mich persönlich war. Und ich bin eine absolute Verfechterin dieser Schulform.
Du hast Politikwissenschaften studiert, französische Philologie, Bachelor gemacht. Würdest du selber sagen, du bist eine Aufsteigerin?
Ich finde das immer relativ schwierig, das so zu beschreiben, weil ich glaube, dass ich diesen Aufstiegsgedanken immer viel eher sehe, wenn man selber persönlich aus einer bildungsfernen Familie kommt, ne? Und man die erste Person ist in der Familie, die das dann schafft, obwohl man zum Beispiel keine Erfahrungen hat mit diesem Kosmos, Universität, Kosmos, Bildung als elementaren Teil zu sehen. Und dennoch muss ich natürlich sagen, dass der Weg, den ich gegangen bin und den auch meine Schwestern und meine Familie insgesamt gegangen ist, deswegen trotzdem mit Widrigkeiten war. Also wenn ich zurückkomme auf das Thema, wie war das für uns, dann war das total schwierig, zur Schule zu gehen mit dieser permanenten Angst, darf ich hier bleiben oder nicht. Also das löst ja schon was bei einem persönlich aus. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch so, dass viele das von außen auch genauso wahrnehmen. Und das war auch so, dass es schon ein schwieriger Weg war dorthin. Und das, was ich als viel schwieriger empfunden habe als die Tatsache, dass ich in einem Flüchtlingsheim gelebt habe, war eigentlich viel eher der Faktor, ein schwarzer Mensch in Deutschland zu sein. Weil man aufgrund dessen natürlich mit vielen Vorurteilen, vielen Rassismen einfach konfrontiert ist. Und das waren viele Steine, die einem so in den Weg gelegt worden sind, würde ich sagen.
Würdest du denn sagen, dass diese Rassismen dann später weniger geworden sind?
Zu keinem Zeitpunkt.
Also auch jetzt noch nicht?
Nö. Also es verändert sich was, wenn die Leute wissen, wer man ist, sag ich jetzt mal. Also wenn ich als Person irgendwo in meiner Funktion als Abgeordnete irgendwo unterwegs bin, dann wissen die Leute ja schon, wer bin ich, was mache ich und so weiter. Aber wenn ich jetzt normal auf der Straße unterwegs bin, dann weiß ja nicht jeder oder jede, dass ich Abgeordnete bin. Und da gibt es genauso viele Anfeindungen wie früher. Da hat sich 0, gar nichts geändert.
Du bist die jüngste und erste schwarze Abgeordnete im Kieler Landtag. Was hat dich denn überhaupt angetrieben, Politikerin zu werden?
Viele Gründe, aber primär vor allem auch tatsächlich meine eigene Biografie, über die wir eben gerade gesprochen haben. Also einmal der Faktor zu wissen, wie ist es eigentlich als Mensch mit Migrationshintergrund in so einem Flüchtlingsheim, 12 Jahre in so einer Warteschleife zu sein, hier zu leben. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, du hast die Erfahrung schon gemacht, du hast jetzt das Privileg, hier bleiben zu dürfen und zu können. Und du weißt, dass viele mit diesen Widrigkeiten zu kämpfen haben. Warum sich nicht selbstpolitisch einbringen und gucken, wie man aus den eigenen Erfahrungen und durch das, was man studiert hat, warum das eigentlich nicht selber einbringen als Politikerin? Das war so für mich der Moment, dann zu sagen, okay, du musst da echt irgendwie politisch aktiv werden. Ich bin bei den Grünen zu den Grünen gekommen 2012 und habe dann jahrelang einfach ehrenamtlich Politik gemacht und habe dann 2015 meinen ersten Job gehabt in der Politik als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und 2016, 2017 habe ich mich dann entschieden, selbst zu kandidieren.
Was würdest du sagen, was müsste sich für junge Menschen aus sozial schwächeren Verhältnissen strukturell ändern, um ähnliche Bildungschancen zu haben wie Akademikerfamilienkinder?
Also erst einmal glaube ich, dass sich eine Menge in unserem Schulsystem ändern muss, damit das überhaupt möglich ist. Weil was man oft mitbekommt, ist, dass viele, die den Aufstieg schaffen, zum Beispiel sagen, sie hatten halt in ihrem sozialen oder in ihrem Schulumfeld Menschen, die sie unterstützt haben und die an sie geglaubt haben. Weil ich glaube, das ist halt etwas, was man massiv unterschätzt. Lehrer und Lehrerinnen, die einen supporten, unterstützen. Das ist so, solche Elemente sind einfach super relevant und wichtig. Und ich glaube, dass das einfach die größte Drehschraube ist. Und wenn man das in der Schule nicht schafft, dann muss man halt Angebote schaffen, die außerhalb der Schule stattfinden, da, wo man Leute unterstützt. Ich selbst zum Beispiel habe mal bei einem Projekt mitgemacht von der türkischen Gemeinde hier in Schleswig-Holstein. Und das hieß Bildung und Spaß von Menschen mit Migrationshintergrund für Kids mit Migrationshintergrund. Und da, wo wir dann Hausaufgaben zusammen gemacht haben oder bestimmte außerschulische Aktivitäten, die auch so super relevant sind für die eigene Entwicklung. Also habe ich das Gefühl, Teil dieser Gesellschaft zu sein, mache ich die Dinge, die alle anderen auch machen? Gibt es jemand, der mir das zeigt? Also all diese Faktoren sind, glaube ich, wichtig für die persönliche und dann aber auch für die Bildungsentwicklung, die man selbst vollzieht. Und da muss man halt reinbuttern. Und ich glaube, man muss vor allem auch einfach ein Verständnis für diese Lebenswelten haben.
Redest du dann in dem Zusammenhang auch gerne über deine eigene Geschichte oder nervt es dich, dass du immer wieder darauf angesprochen wirst und du sagst, da kommt Leute, regt euch doch mal ab, lass uns über die politischen Ideen, die ich habe, sprechen und der Rest ist auch jetzt erstmal egal.
Nein, ich finde das nicht schlimm, wenn man mich darauf anspricht. Ich finde das auch nicht nervig und ich wusste ja auch, wenn ich dieses Mandat annehme, dass das natürlich Teil meiner politischen Arbeit sein wird, auch zu erzählen, wie es ist mir selbst ergangen, um dadurch zu verstehen, warum mache ich eigentlich Politik. Also ich selbst mache das ja zum Thema, indem ich sage, ich speise viele meiner politischen Ideen auch durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und kombiniere das mit dem, was Leute mir heute erzählen und mit dem, was ich wissenschaftlich mir angeeignet habe. Also ich glaube, dass es total relevant ist zu wissen, wer ist der Mensch, der dahinter der Politik macht, weil mit so einem Mandat wird man ja auch zu, gehört man ja zu so einer Masse. Also wenn man Politiker oder Politikerin ist, dann haben Leute ja ein bestimmtes Bild von einem und man denkt, die sind so und so. Und ich glaube, zu verstehen, okay, wer ist das eigentlich, woher kommt die Person, warum macht sie Politik, ist schon wichtig für Leute, um zu verstehen, ja, was der Antrieb ist.
Mit Mitte 20 die jüngste Abgeordnete im Landtag von Schleswig-Holstein, Aminata Touré war das. Ab 21 der Podcast. Aufsteigen trotz unterschiedlicher und schwieriger Startbedingungen. Chancengleichheit herstellen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auch das ist heute klar geworden, glaube ich.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Die Hintergründe der seit 8 Jahren immer wieder verschobenen Eröffnung des Berliner Großflughafens BER sind annähernd geklärt. Klimaaktivisten erklärten sich in einem Bekennerschreiben, das auf der Plattform Indymedia im Internet erschien, dafür verantwortlich. Man habe, so wörtlich, in mühevoller nächtlicher Arbeit die Rolltreppenpläne manipuliert, die Wasserleitungen des Sprinklersystems verkleinert und die Shoppingareale aus den Grundrissen herausgeplant. Weiter heißt es, weil wir Zucker in den Beton gemischt haben, musste die Startbahn aufgrund grober Mängel überholt werden. Der derzeitige Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, Engelbert Lüttke-Dahldrupp, hat sich zu den neuen Entwicklungen noch nicht geäußert. Das Bekennerschreiben wird derzeit auf Echtheit überprüft.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.